Ja, die Adventssonntage, die haben so im Kirchenjahr jeder so seine eigene Prägung. Der erste Sonntag, der guckt nach vorne, wer kommt da, wenn Weihnachten wird, und er sagt, es kommt der Friedefürst, und er erzählt von dem Frieden, auf den wir hoffen und auf den wir uns freuen. Der zweite Sonntag betont die Hoffnung, die uns verbindet und ein Miteinander schenkt und aber auch ausgerichtet ist auf den, der kommt und der uns zusammenbringt. Und der dritte Sonntag, das ist heute, der fragt, wie kommt der Advent eigentlich in den Alltag? Und jetzt nicht so, wie wir vielleicht denken, ja, mit Kerzen und Adventskranz und Plätzchen und weiß ich nicht, sondern er fragt, wie kommt er in den wirklichen Alltag? Also in dein ganz normales alltägliches Leben, in deinen Beruf, in dein Miteinander mit anderen Menschen, in die Art, wie du wirtschaftest, alles, was du tust. Wie kommt es da hinein? Wie zeigt das, dass du glaubst, dass das Leben anders wird und anders werden kann, dass Jesus kommt? Und dazu haben wir für heute einen Predigtext. Der ist ein bisschen knackig, aber ich denke mir immer, die knackigen Predigtexte, die soll man nehmen. Lukas 3, 1 bis 18. Im 15. Jahr der Regierung des Kaisers Tiberius, als Pontius Pilatus Statthalter von Judäa war und Herodes Vierfürst von Galiläa, sein Bruder Philippus Vierfürst von Iturea und der Trachonitis, müsst ihr euch nicht alles merken, Lysanias Vierfürst von Abilene, unter dem Hohenpriester Hannas und Kaiaphas, erging das Wort Gottes an Johannes, den Sohn des Zacharias, in der Wüste. Und er zog durch die ganze Gegend am Jordan und verkündigte die Taufe der Umkehr zur Vergebung der Sünden, wie es geschrieben steht im Buch der Worte des Propheten Jesaja: Stimme eines Rufers in der Wüste, bereitet den Weg des Herrn, macht gerade seine Straßen. Jede Schlucht soll aufgefüllt und jeder Berg und jeder Hügel soll eingeebnet werden. Und was krumm ist, soll gerade werden und was uneben ist, zu ebenen Wegen werden. Und schauen wird alles Fleisch Gottes Heil. Und Johannes sagte zu denen, die in Scharen hinauszogen, um sich von ihm taufen zu lassen: Schlangenbrut, wer hat euch glauben lassen, dass ihr dem kommenden Zorn entgehen werdet? Bringt also Früchte, die der Umkehr entsprechen. Und fangt nicht an, euch zu sagen, wir haben Abraham zum Vater. Denn ich sage euch, Gott kann dem Abraham aus diesen Steinen Kinder erwecken. Schon ist die Axt an die Wurzel der Bäume gelegt. Jeder Baum, der nicht gute Frucht bringt, wird gefällt und ins Feuer geworfen. Und die Leute fragten ihn, was also sollen wir tun? Er antwortete ihnen, wer zwei Hemden hat, teile mit dem, der keins hat, und wer zu essen hat, tue dasselbe. Es kamen aber auch Zöllner, um sich taufen zu lassen, und sagten zu ihm, Meister, was sollen wir tun? Er sagte zu ihnen, treibt nicht mehr ein, als euch vorgeschrieben ist. Es fragten ihn auch Soldaten, was sollen wir denn tun? Und er sagte ihnen, misshandelt niemanden, erpresst niemanden und begnügt euch mit eurem Sold. Als nun das Volk voller Erwartung war und alle sich über Johannes Gedanken machten, ob er am Ende gar der Messias wäre, wandte sich Johannes an alle. Ich taufe euch mit Wasser, es kommt aber einer, der stärker ist als ich. Mir steht es nicht zu, ihm die Schuhriemen zu lösen. Er wird euch mit Heiligem Geist und mit Feuer taufen. In seiner Hand ist die Wurfschaufel, er wird seine Tenne säubern und den Weizen in seine Scheune einbringen. Die Spreu aber wird er verbrennen in einem Feuer, das nie erlischt. Mit diesen und anderen Mahnungen verkündigte er dem Volk das Evangelium. Ja, wollen wir vielleicht doch lieber über Kerzen reden und Adventskranz? Nein, schon ein ziemlich knackiger Text. Ich bin so ein bisschen beim letzten Satz hängen geblieben. Ich habe das aus der Zürcher Bibel vorgelesen. In der Lutherbibel ist das anders übersetzt, aber ich habe dann nachgeguckt. Im griechischen Text steht es auch so wie in der Zürcher Bibel. Mit diesen und anderen Mahnungen verkündigte er dem Volk das Evangelium. Echt jetzt? Evangelium, frohe Botschaft? Schlangenbrut? Wer hat euch glauben lassen, dass ihr dem kommenden Zorn entgehen werdet? Die Spreu wird er verbrennen in einem Feuer, das nie verlischt. Ich habe eine Weile darüber nachgedacht. Evangelium, das. Und ich glaube, ja doch, man kann das so verstehen. Man kann da frohe Botschaft raushören. Das versuche ich zu erklären in drei Schritten. Erster Schritt, es geht anders. Zweiter Schritt, du kannst anders. Und dritter Schritt, es kommt einer, der macht uns anders. Erster Schritt, dafür brauche ich am längsten wahrscheinlich. Erster Schritt, es geht anders. Wir lesen ja, wenn wir die Bibel lesen, auch im Neuen Testament, Geschichten aus einer völlig anderen Zeit als unsere. Noch keine Smartphones, noch keine Autos und so weiter. Man hat andere Lieder gesungen, wenn überhaupt. Ja doch, alles völlig anders. Aber in einem Stück war die Zeit damals ziemlich ähnlich wie heute. Es lag was in der Luft. Es brodelte was. Es war klar, es kann nicht ewig so weitergehen. So wie es jetzt läuft, läuft es gerade. aber läuft es irgendwann gegen die Wand. Und gleichzeitig waren, wie heute auch, die Beharrungskräfte stark. Alle waren mit irgendwas Wichtigem beschäftigt, so wie wir. Die Armen, das waren die meisten, also die meisten waren arm und die hatten genug damit zu tun, irgendwas zu essen auf den Tisch zu kriegen jeden Tag. Dann gab es die Beamten, die Zöllner und die Soldaten. Die mussten schauen, wie man noch was dazu verdienen kann, weil der Sold war jetzt nicht so doll und man will ja auch leben. Deshalb haben die Zöllner ein bisschen mehr genommen, deshalb haben die Soldaten hier und da jemand noch was weggenommen, sie hatten ja eine Waffe. Und die großen und wichtigen Leute, die hier extra mit den vielen Namen genannt sind, Herodes und Philippus und Lysanias und Hannas und Kaiaphas, die saßen auf dem Pulverfass und mussten ein furchtbar kompliziertes und zerbrechliches Machtgefüge irgendwie in der Balance halten, solange es halt noch geht. Bisschen so wie EU, aber noch viel zerbrechlicher. Da hatte jeder genug zu tun mit seinen eigenen Dingen. Und ich denke mir, so ganz weit weg von heute ist das ja gar nicht. Wir haben das ja auch auf dem Schirm, wo der Motor stottert. Wir kriegen das mit den Fridays for Future Demos. Und als ich einmal gucken war, war auch jemand von der älteren Generation von uns da. Wir kriegen das mit. Wir kriegen das mit den wütenden Leuten, die AfD wählen und immer bitterer werden. Wir kriegen das mit dem Brexit. Wir kriegen das mit der politischen Situation in der USA, in den USA, in der Türkei, in Hongkong. Wir kriegen das mit den Flüchtlingsströmen weltweit. Und es scheint sich gefühlt ja so ein bisschen zu knubbeln und zu ballen. Obwohl man eigentlich sagen muss, es gab schon Zeiten, da war viel mehr Krieg auf der Welt. Wir haben das nur nicht alles so mitgekriegt. Und es gab auch schon Zeiten, da haben prozentual viel mehr Menschen auf der Welt gehungert. Das ist in den letzten 20 Jahren sehr zurückgegangen, prozentual, allerdings in den letzten Jahren wieder ein bisschen gestiegen. Aber trotzdem, auch wenn manches tatsächlich besser wird, was man gar nicht so auf dem Schirm hat, trotzdem treffe ich immer wieder Leute, die sagen, also mir geht's ja eigentlich gut. Aber wenn man so in die Welt guckt, wenn man so in die Zukunft guckt, dann macht man sich schon Sorgen. Ich weiß nicht, ob es euch auch so geht. Meistens ist es so, dass die Sorge doch nicht so weit geht, dass man wirklich was ändert. Mir geht's ja noch gut. Und ich bin mit so vielen wichtigen Dingen beschäftigt, dass ich gar keine Zeit habe, groß was zu ändern. Ich habe mich vor ein paar Tagen mit einer Pfarrerin unterhalten, mit einer Kollegin, Pfarrerin in einer Großstadt hier in der Nähe, die sagte, ja, ich würde auch gern weniger Auto fahren. Sehr umweltbewegt, ja, umweltbewusst, umweltbewegt. Ich würde auch gern weniger Auto fahren, aber ich habe sonntags zwei Gottesdienste kurz hintereinander. Das würde ich mit der U-Bahn oder mit dem Fahrrad gar nicht schaffen. Und da habe ich so überlegt, und wer hat die Gottesdienstzeiten gelegt? War das der liebe Gott? Könnte man das nicht ändern, wenn man es wirklich wollte? Und dann leben wir mit ganz viel könnte, müsste und eigentlich sollte man. Und wir Prediger predigen von könnte und müsste und eigentlich sollte man, weil wir sonst heucheln müssten, weil wir ja selber so leben. Und dann sitzt dem einen ein schlechtes Gewissen auf der Schulter und dem anderen eine Sorge. Und der Dritte wehrt sich mit Händen und Füßen und sagt, Klimawandel, alles Lüge und Diesel, die machen die Industrie kaputt. Und klammert sich fest an Dingen, die man eigentlich nicht halten kann und die noch nie jemand wirklich glücklich gemacht haben. Was für eine Befreiung, wenn dann endlich mal einer kommt, ohne dieses ganze Rumgeeiere, wenn dann endlich mal einer kommt und einfach gerade raus sagt, ihr Schlangenbrut, ihr Volldeppen, wie kommt ihr auf die Idee, dass Gott euch nicht zur Rechenschaft ziehen wird? Und Johannes kann das, Johannes kann so Klartext geradeaus reden, weil er eben gerade nicht selber mit dem neuesten Smartphone auf die Demo gerannt ist. Er hat sich gelöst von den Verstrickungen. Er ist in die Wüste gegangen und er lebt von Heuschrecken und wildem Honig. Und er lebt und es geht. Und er zeigt, es geht anders. Und die Leute rennen ihm die Bude ein, die er gar nicht hat, weil da endlich mal einer glaubwürdig ist. Weil da endlich mal einer verkörpert, dass man anders leben kann. Und das war in der Kirchengeschichte übrigens öfter so. Kirchengeschichte war eins meiner Lieblingsfächer in der Ausbildung. Es war in der Kirchengeschichte öfter so, in den großen Umbruchszeiten, dass plötzlich die Einsiedler Zulauf hatten und die christlichen Aussteiger, die Bettelmönche. Weil man von dem ganzen oberflächlichen Zeug die Schnauze voll hatte und etwas wirklich echt anderes gesucht hat. Ich denke mir manchmal, vielleicht brauchen wir heute auch ein bisschen mehr davon. Wir haben ja viele besorgte Predigten, aber wo sind die Menschen, die es auch leben? Und wir haben viele toll modernisierte Gemeinden, wir geben uns auch Mühe. Und ich sage mal, im Prinzip zeigen wir damit ja den Menschen von heute, guck mal, du kannst als Christ auch ein ganz normaler Mensch sein. Oder du kannst als ganz normaler Mensch auch Christ sein. Und das stimmt ja irgendwie auch. Aber da höre ich den Johannes schon poltern und sagen, Ihr Schlangenbrut, wer hat euch eigentlich gesagt, dass ihr ganz normal sein sollt? Wo ist denn die Alternative, die ihr bietet? Wo ist die Zukunft, die ihr baut? Wo ist die Hoffnung, die ihr verkörpert? Nett klingt das nicht, ihr Schlangenbrut, ihr Volldeppen. Aber ich glaube, es steckt doch frohe Botschaft drin, nämlich der Gedanke, es geht anders. Wenn man nichts ändern könnte, wenn alles immer so bleiben müsste, würde es auch keinen Sinn machen, Leute anzuschreien und anzupöbeln. Johannes tut das, weil er glaubt, es geht. Ja, sagt ihr, der Johannes, der hat auch leicht reden. Wenn ich das mit 18 oder mit 20 gehört hätte, hätte ich auch aussteigen und mir irgendwo ein Baumhaus bauen können. Aber jetzt, also ich persönlich, ich bin 44, ich habe eine Frau und drei Kinder, die sind wirtschaftlich von mir abhängig und ich hoffe, die brauchen mich auch sonst manchmal ein bisschen. Ich glaube, ja. Ich kann mir nicht einfach aus Stoffresten Mantel zusammennähen. Ich kann ich sowieso nicht nähen, aber wie auch immer. Mantel batiken und sagen, ich bin da mal weg. Ich habe tatsächlich Gottesdienstzeiten. Heute früh 11 Uhr Hattingen, heute 17 Uhr hier, 19 Uhr Konzert. Ich kann nicht einfach sagen, ich setze mich irgendwo draußen hin und wer was will, kann kommen. Lieber Johannes, es kann nicht jeder so radikal leben wie du. Wir haben alle irgendwie einen Terminkalender, da müssen wir auch hin. Und jetzt kommt der zweite Schritt der frohen Botschaft. Du kannst anders. Johannes sagt nicht, ihr müsst alle in die Wüste kommen und so werden wie ich. Sondern er sagt was ganz Einfaches. Er sagt, wenn einer zwei Hemden hat, dann soll er mit dem teilen, der keins hat. Das ist ganz simpel und ganz radikal. Das kann jeder machen, der zwei Hemden im Schrank hat. Und ich gucke jetzt einfach mal herum. Ich glaube, es sind wir alle. Das kann jeder machen. Es ist ein ganz natürlicher und fairer Ausgleich, das versteht jeder. Der eine hat zwei, der andere hat keins. Ja klar, gebe ich ihm. Aber gefühlt möchte ich die ersten drei oder vier oder fünf Hemden doch ganz gern für mich behalten und dann vielleicht das sechste abgeben und dann vielleicht das, was mir Schwiegermutter geschenkt hat, was mir nicht so toll gefällt. Gut, dass Schwiegermutter die Predigten nicht im Internet liest. Egal. Eigentlich ist das ein ganz schlichter Gedanke. Der andere ist auch ein Mensch. Der andere ist ein Mensch wie du und er hat Bedürfnisse wie du, egal ob er jung oder alt ist, egal ob er Arbeit hat oder nicht, egal ob er in Deutschland geboren wurde oder in Eritrea oder in Tunesien. Menschen wollen essen, Menschen wollen trinken, Menschen wollen irgendwo zu Hause und in Sicherheit sein und nicht im Mittelmeer ertrinken. Das ist ganz einfach. Und es ist atemberaubend radikal. Du kannst anders. Und dann macht er das ganz konkret. Dann kommen die einzelnen Gruppen mit ihren Berufsfragen. Ja? Dann kommen die Zöllner und er sagt zu den Zöllnern nicht, ihr müsst mehr beten. Das stimmt auch. Aber er sagt zu den Zöllnern, ihr müsst niemand das Geld aus der Tasche ziehen. Und dann kommen die Soldaten und er sagt zu den Soldaten nicht, ihr müsst mehr Lobpreislieder singen. Ist auch nicht schlecht. Aber er sagt, ihr sollt niemand mehr erpressen. Da musst du gar nichts zusätzlich machen. Du musst nur was lassen. Ist gar nicht schwer. Ja, aber wie sollen wir denn dann leben? Wie sollen wir uns denn dann irgendwann das Häuschen leisten können mit Seezugang zum Galiläischen Meer? Sollen wir wieder in der modrigen Hütte leben wie früher? Johannes sagt, du kannst anders. Es geht. Man stirbt nicht, wenn man einfacher lebt. Man wird vielleicht sogar manche Last los. Frohe Botschaft, zweiter Schritt. Du kannst anders. Du musst nicht alles ändern, aber es gibt diese kleinen konkreten Schritte, die liegen direkt vor deiner Nase und du kennst sie eigentlich und du kannst es machen. Ohne eigentlich. Und dann gibt es noch diesen dritten Schritt, frohe Botschaft. Vielleicht habt ihr jetzt die ganzen Einwände auch im Kopf, die ich habe. Man kann doch gar nicht alles richtig machen. Niemand kann das. Man muss irgendwo eine Grenze ziehen. Man muss auch auf sich selber achten. Man muss auch ein bisschen vernünftig bleiben. Wenn man sich überall einsetzen und alles ganz korrekt machen will, da wird man ja verrückt. Ich glaube, dass das stimmt. Und nach meiner Erfahrung stimmt das auch in der Hinsicht, wenn man Menschen trifft, die das wirklich wollen, die wirklich alles richtig machen wollen. Es geht ja meistens sowas von nach hinten los. Also die einen, die fangen an und die blenden einfach alles aus, was nicht in ihr Selbstbild passt. Die nehmen nur das wahr, was gelingt, was funktioniert und sie sehen gar nicht, dass da auch mal was schief geht. Die haben sich nie was vorzuwerfen, die wissen immer Bescheid und alles, was sie machen, ist nur gut und hat nicht nebenbei noch eine schlechte Folge, so wie bei mir manchmal, dass ich irgendwas gut meine und vielleicht auch gut mache und trotzdem jemand anderes damit verletze. Bei denen ist alles ganz richtig und gerade und alles andere darf nicht sein. Das sind Leute, die haben immer recht und mit denen kannst du unheimlich schwer diskutieren. Und die können eigentlich auch nicht mehr umkehren, weil sie machen ja alles richtig. Oder andere, die alles ganz perfekt richtig machen wollen. Andere werden über kurz oder lang bitter oder zynisch. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Du willst es gut machen und du willst es richtig machen und du gibst dir mehr Mühe als andere und niemand honoriert das. Und vielleicht musst du dich sogar verspotten lassen als Gutmensch oder als Christ. Und die, denen du hilfst, die saugen dich aus und niemand sagt Danke. Und irgendwann sagst du dir, ach komm, dann lass ich es auch. Und wenn es so weit kommt, dann glaube ich, dann spätestens dann merkst du, dass du mehr tun wolltest, als in deinem Herzen reif war. Dass du weitergehen wolltest, als deine Seele bereit war. Man kann nämlich nicht einfach nur, weil man ein guter Mensch sein will oder weil es der Stempfler in der Predigt sagt oder so, alles ganz genau richtig machen. Es funktioniert nicht. Man kann nur so viel machen, wie im eigenen Herzen reif ist. Frohe Botschaft, dritter Teil. Johannes sagt, es kommt einer, der ist stärker als ich. Und der wird euch mit Heiligem Geist und mit Feuer taufen. Und was macht der Heilige Geist? Er verändert Herzen. Er macht uns anders, damit wir von innen heraus anders leben können. Nicht aufgesetzt, damit es andere sehen und wir endlich zu den Guten gehören, sondern weil wir es verinnerlicht haben, weil wir es begriffen haben und weil es uns ergriffen hat und nicht mehr loslässt. Das kann man nicht erzwingen. Das kommt dann, wenn es kommt, wie ein Senfkorn in dein Herz und dann braucht es auch eine Zeit, dass es wachsen kann und reifen kann und sich entfalten kann. Es ist Advent, es ist Zeit des Wartens. Wir warten auf den, der kommt und der die Welt verändert und der auch unsere Herzen verändert und da was Neues wachsen lässt. Weil so wie es jetzt ist, so kann es nicht bleiben. Johannes sagt, ihr Schlangenbrut, ihr Volldeppen, wie kommt ihr auf die Idee, dass ihr ewig so weiterwurschteln könnt wie jetzt? Es geht anders. Du kannst anders und es kommt einer, der wird euch mit Heiligem Geist und mit Feuer taufen. Dann wird es anders und das wird gut sein. Ja, wollte ich eigentlich aufhören, aber meine Frau, als ich ihr die Predigt vorgelesen habe zum Probehören, sagte, hier kannst du nicht aufhören. Der Johannes hat in verschiedenen Gruppen gesagt, was sollen sie tun? Jetzt sag uns auch, was wir tun sollen. Sowas liebe ich ja, weil ich finde immer, ihr seid Christen, ihr könnt auch selber rausfinden, was ihr tun wollt, aber gut. Was sollen wir tun? Was hat er gesagt, der Johannes, zu den Leuten? Er hat was ganz Einfaches gesagt. Das, was eigentlich jeder wusste und was in ihrem Leben und in ihrem Beruf drin lag. Er sagt zu den Soldaten, niemand erpressen. Er sagt zu den Zöllnern, nicht mehr nehmen als Gutes. Was sagt er zu dir? Was sollst du tun? Vielleicht das ganz, ganz Einfache. Das, was genau vor deinen Füßen liegt, was in deinen Lebensumständen, in deinen Beziehungen, in deinem Beruf drin liegt und was du schon lange weißt und was eigentlich auf der Hand liegt. Ich kann jetzt nicht jedem Einzelnen sagen, was das ist, das weiß ich gar nicht, aber ihr wisst es. Das, was schon lange vor deiner Nase liegt und du weißt, ich sollte es eigentlich tun. Streich das eigentlich. Tu es einfach. Tu es einmal, tu es zweimal, tu es fünfmal, tu es 20-mal. Das ganz Einfache, was direkt vor der Nase liegt, immer wieder machen und irgendwann ist es so selbstverständlich, dass du das Nächste anpacken kannst. Advent im Alltag, das ist das eine, das Tun. Das ist viel einfacher, als man denkt. Man muss nur anfangen, man muss es nur machen. Das andere gehört aber auch dazu und das andere ist das Warten. Warten und beten, dass Jesus unsere Herzen verwandelt und dass das, was nach außen sein soll, dass es in uns drin auch wirklich reif wird. Es ist Advent. Es wird bald Weihnachten. Freut euch drauf. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Stern, auf den ich schaue. Passt sehr gut jetzt.